Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Brandpunkt on Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Ich hoffe, ihr fahrt nicht allzu viel Einsätze, obwohl so ganz kann ich nicht dran glauben. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Servus, hallo und Gude! Ja, nicht dran glauben heißt, ich weiß ja von den Wetterwarnungen die komplette Woche über, dass es in der Republik zur Sache geht. Mal im Süden, mal in der Mitte, wie gestern, und mal Richtung Norden. Keiner bleibt verschont. Und wir alle wissen ja, was das für Feuerwehrs bedeutet. Hochwasserlagen sind mit die zeitintensivsten Lagen, die wir überhaupt haben als Feuerwehreinheiten. Das gilt dann auch gleichzeitig für Polizei, für DLRG, für THW und. Ja, da kann man aber nichts machen, weil das Wetter lässt sich nun mal von uns nur bedingt beeinflussen. Ich will heute gar nicht auf den Klimawandel eingehen und da im Detail drüber berichten. Aber es gibt natürlich jede Menge Einsätze in unserer Republik im ganzen Jahr. Wenn man das alles zusammenzählt und die ganzen Stunden zusammenpackt, dann kommen wir auf eine Riesenanzahl von Einsatzstunden in der kompletten Republik. Und es ist auch wurscht, ob das jetzt Hauptberufler sind, also Berufsfeuerwehrleute, ob das hauptberufliche Feuerwehrleute sind, die als Gerätewart oder Verwaltungsleute eingestellt sind, oder aber ob es die Freiwilligen sind, die ja in der Überzahl mit 1 Million Mitglieder in Deutschland sind. Ja, und eben um diese Einsätze geht es heute, denn Einsätze zu fahren ist etwas, was nicht überschaubar, nicht oder nur bedingt vorausplanbar ist und wo eben auch Fehler passieren können. Fehler im Einsatz? Geht's doch gar nicht, oder? Fehler im Einsatz? So ist auch der Titel des heutigen Podcasts. Machen wir doch keine, oder? Naja, wo Menschen sind, passieren eben Fehler. Und ich habe euch ein paar Stories mitgebracht, wo das relativ deutlich wird, die ich erlebt habe. Ja? Dritter Alarm in der Woche. Ganz ohne Fehlalarm und Ölspur, also einiges an Brecher diese Woche und dieses Mal heftiger VU mit eingeklemmter Person. Für alle Nicht-Feuerwehrleute, VU bedeutet Verkehrsunfall. Jo, wir mit dem HLF raus, Hilfeleistungslöschfahrzeug, waren aber nicht voll besetzt mit Gruppe, sondern mit Staffel. Trotzdem los und an der Einsatzstelle sofort den Dreifachschutz aufgebaut, wie wir das schulbuchmäßig gelernt haben. Unser Gruppenführer fordert einen weiteren RW nach, ein zweites HLF und einen Notarzt und einen leitenden Notarzt, weil es waren mehrere Verletzte und davon im Auto 2 eingeklemmt. Das Ding sah aus, als wäre er mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler gebrettert. So zerstört war der PKW und die Menschen innen drin waren, Gottlob, noch am Leben. Jo, also wir haben angefangen da mit Spreizer und Schere zu arbeiten und unser weiterer Trupp hatte eben diesen Dreifachschutz aufgebaut. Der Gruppenführer überwachte die ganze Geschichte, der Gruppenführer vom ersteintreffenden HLF und der Melder war am Funk. Nachgeforderte Rettungsmittel, die wir bei der Leitstelle angefordert haben, waren auf der Anfahrt. Also alles eigentlich, wie es sein sollte. Und dann knallte uns ein PKW fast in die Einsatzstelle rein. Der hat es überhaupt nicht geschnallt, was da los war. Wahrscheinlich hat er mit seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin im PKW geschwätzt. Auf jeden Fall im letzten Moment legt er eine Vollbremsung hin. Es quietscht, es rutscht, es macht und wir am PKW haben fast einen Herzstecker bekommen, weil der kurz vor unserer Unfallstelle erst zum Stillstand kam. Er ist noch quer gerutscht und Gott sei Dank ist weder uns noch demjenigen in irgendeiner Form was passiert. Aber es war ein Schreckmoment, den man so schnell nicht vergisst, weil man, wie gesagt, im ersten Moment dachte, ach du lieber Gott, jetzt kracht's gleich nochmal. Ja, und dann haben wir halt den Einsatz professionell abgewickelt. Die Polizei hat dann inzwischen auch die Absperrung sehr gut hingelegt. Von uns waren Leute auch an der Absperrgrenze und so weiter. Der Einsatz lief dann eigentlich ja bilderbuchmäßig ab und nach dem Einsatz folgte dann unser übliches Kritikgespräch. Um es gleich vorwegzunehmen, ich halte diese Kritikgespräche für unglaublich wichtig, wenn sie denn gut gemacht sind. Denn wie sollen wir denn lernen? Wie sollen wir denn über unsere Fehler schwätzen? Wie sollen wir denn aus den Fehlern lernen, wenn wir dann alle sofort wieder nach Hause gehen? Für mich ist das klar noch Einsatzzeit, wenn wir zurück auf Wache kommen. Ja, und dann ging's los. Der Gruppenführer hat berichtet, was er vorgefunden hat, wie er reagiert hat, und dann kam der Einsatzleiter. Wir alle waren noch sehr junge Feuerwehrkameraden, und er hat dann natürlich sofort diesen Fastunfall thematisiert, der da zustande kam. Und dann hat er erstmal sauber den Gruppenführer richtig angeschissen, was er sich denn denken würde, die Kameradinnen und Kameraden vorne an der Einsatzstelle und die Unfallbeteiligten so zu gefährden. Ja, und jetzt kam unser Gruppenführer ins Stottern und sagte, habe ich ja auch mitbekommen, aber ich dachte halt, du sollst nicht denken beim Einsatz, kam sofort die Kritik, du sollst verdammt nochmal dein Gelerntes abrufen, und zwar automatisiert muss das kommen, dass da eine Absperrung vorne hingehört. Und der Gruppenführer wollte sich jetzt rechtfertigen, und wir, die im Einsatz beteiligt waren, ich war im Angriffstrupp, hatten jetzt eigentlich auch vor, unserem Gruppenführer dabei zu springen, aber die beiden diskutierten jetzt sehr heftig miteinander, Gruppenführer und Einsatzleiter. Und der Gruppenführer sagte also, ja, ist ja schon gut, aber ich musste doch auch den Dreifachschutz und außerdem die Verletzten, und was hätte ich denn machen sollen? Naja, der Einsatzleiter, ihr wart doch Staffel. Und du hattest doch einen Melder oder einen Maschinisten, irgendwas hattest du dabei, und der kann dann halt in dem Moment eben mal nicht funken, das musst du selbst übernehmen, und dann muss der dafür sorgen, dass die Einsatzstelle abgesperrt wird. Du spinnst wohl. Und der Gruppenführer versuchte es wieder. Ja, habe ich in dem Moment nicht so gesehen, weil wir, und außerdem musste dringend nachgefordert werden, ich hatte noch keinen Überblick über die Einsatzstelle, konnte selber la 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 la. Und es ging richtig zur Sache. Die beiden sprachen jetzt wild aneinander vorbei, und es regelte sich dann in Richtung Vorwurf von beiden Seiten. Du hast gefährdet, ich hatte keine Zeit zu agieren oder besser gesagt zu reagieren. Und sagen wir mal so, alle Beteiligten, die drumherum standen, hätten gern ihren Senf auch noch dazu gegeben. Also ich jetzt auch als Angriffstrupp. Aber ich habe mir in diesem Moment gedacht, machst es jetzt noch schlimmer, wenn du da reinhaust? Auf jeden Fall sind wir dann auseinandergegangen. Jeder musste ja wieder in seinen Job. Und es wurde noch schnell das Buch geführt, also damals noch per Hand, wer anwesend war und wer was, welche Funktion hatte und, und. Und dann ging es aber auch schon wieder Richtung Arbeitsplatz. Nächste Übung, erinnere ich mich noch sehr genau dran, kamen wir alle zusammen, und das Thema wurde nicht mehr zum Thema. Das heißt, alle Beteiligten haben über diesen Punkt geschwiegen. Zu der damaligen Zeit, zur Entschuldigung für meine Kameradinnen und Kameraden, die damals geführt haben, also unsere Führungskräfte, der Gruppenführer und auch der Einsatzleiter, die Skills, die wir heute vermitteln, gerade wir vom Brandpunkt, wurden damals natürlich noch nicht gelehrt. Und Emotionen zeigen war in dieser Form, es gab damals bei uns noch keine einzige Frau in der Feuerwehr, aber nicht nur, dass die Emotionen leichter zeigen können als wir Männer, sondern es war auch so, dass man sich diese Fehler schwierig eingestehen konnte, egal jetzt von welcher Seite. Ob es der hitzig diskutierende Einsatzleiter war oder der, sagen wir mal, den Fehler eher ignorierende Gruppenführer. Es kam zu keiner guten Diskussion. Ein Jahr später, oder circa ein Jahr, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, wurden wir nachalarmiert hier aus meiner Heimatstadt. Da brannte ein sehr großes, bekanntes schwedisches Möbelhaus hier im Rhein-Main-Gebiet. Natürlich sage ich den Namen nicht, aber ihr könnt euch alle denken, um was es geht. Es war hier im gleichen Landkreis, also ist genau an der Stadtgrenze zu Wiesbaden. Und wir wurden nachalarmiert, ein kompletter Löschzug. Und ich war Drehleiter Maschinist und durfte dieses Fahrzeug dort rüberfahren, habe es in Stellung gebracht, und dann ging es eben zur Sache. Wir haben oben vom Korb aus mit einem Wenderohr, zum Teil mit Besatzung drin, zum Teil ohne Besatzung drin, eben abgelöscht. Jetzt muss man den etwas Jüngeren sagen, dass die baulichen Begebenheiten damals, besser gesagt die vorbeugende Brandschutzrichtlinien, lange nicht auf dem heutigen Stand war. Es gab also wesentlich weniger Abschnitte dort in diesem Möbelhaus. Es gab wesentlich weniger VB, vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz. Das muss man alles mit einbeziehen, wenn man sich diesen Brand vorstellt. Sehr schnell entwickelte sich das nämlich zum Großbrand. Einstürzende Decken in diesem Möbelhaus sorgten dann noch für ungehinderten Sauerstoffzutritt. Möbel, ganz viel Holz, ganz viel Bresssparen. Mehr muss ich euch dazu nicht sagen. In Verbindung mit genügend Sauerstoff und einer guten Temperatur dort. Also es flackerte recht ordentlich. Ja, und ich habe die Drehleiter in Stellung gebracht und wie gesagt, wir wechselten uns ab oben am Wenderohr, haben das dann auch zum Teil so justiert, dass man gar nicht mehr im Korb oben sein musste und das da auf jeden Fall kam irgendwann die Einsatzleitung bei uns vorbei und das war damals der Leiter Berufsfeuerwehr aus Wiesbaden und eben unser Kreisbrandinspektor und der Stadtbrandinspektor dieser Kommune, in der das Möbelhaus steht. Und der Kreisbrandinspektor war dann zufällig mein Vater. Habe ich ja schon oft erzählt, dass er mein Vorgesetzter war und dass es da, sagen wir mal, öfter Differenzen gab in der Abwicklung im Einsatz und später, als ich Stadtbrandinspektor war, auch im Führen von meiner Feuerwehr. Auf jeden Fall kam er mit dem leitenden Branddirektor aus Wiesbaden, ich weiß noch genau, das war der Willi Dörbemann, kam vorbei in unserem Abschnitt und mein Papa war damals nicht nur Kreisbrandinspektor, sondern auch unser eigener Kommandant im Ort, also Stadtbrandinspektor. Und ich habe sofort gesehen, dass der Hitzewallungen bekam, als er mich an der Drehleiter stehen sah. Und dann hat er sofort gerufen, wer ist der Maschinist, wer ist der Einheitsführer? Und dann sind wir da zusammengekommen, dann hat er uns rund gemacht, weil wir innerhalb des Trümmerschattens von dem Objekt standen und unsere, sagen wir mal, unser zaghafter Versuch, ihm klarzumachen, dass wir das in der Anfang-Einsatzphase in der Hektik nicht so ganz bemerkt hatten und jetzt das Umdetachieren dieser Drehleiter relativ schwierig gewesen wäre, weil wir ja schon unseren Abschnitt hatten hier und das Sonderrohr. Ja, und dann habt ihr Leute da oben im Korb, auch das ist nicht nötig. Nee, haben wir die ganze Zeit nicht, wir haben jetzt nur jemand oben, weil das Wenderrohr neu justiert werden muss, der verschwindet dann dabei. Das ist keine Entschuldigung und wenn und überhaupt. Und der hat uns in einer Form zusammengekackt und irgendwann merkst du halt, es macht keinen Sinn. Da kannst du jetzt erzählen, was du willst. Nicht nur, weil du aus seiner Heimatfeuerwehr bist, nicht nur, weil du sein Sohn bist als Drehleitermaschinist, sondern vor allem auch, weil er gegenüber dem leitenden Branddirektor und dem Führungsstab, der sich die Einsatzstelle da komplett angeschaut hat, weil ihm das peinlich war, dass wir Fehler gemacht haben. Kann ich auf der menschlichen Ebene in irgendeiner Form nachvollziehen. Aber die Reaktion von meinem Einheitsführer, dem Truppführer und von mir als Drehleiter Maschinist und auch meinem Truppmann, also der von der Drehleiter und den ganzen Kameradinnen und Kameraden, die aus meinem Stadtgebiet da drumherum standen, wir hatten ja auch ein LF dabei und so weiter und ein ELW zum eigenen Führen unseres Abschnitts und. Wir haben uns alle angeschaut und zum Teil haben sie mit mir drüber gefeixt, na, kam der Dad im richtigen Zeitpunkt vorbei, hast du schön einen gefangen? Und zum Teil gab es aber auch Frust, weil sie sagen, wie kann der dich da vor versammelter Mannschaft so ankacken oder unseren Truppführer hier, was soll denn das? Was hat denn das noch mit Motivation zu tun? Da hast du doch keinen Bock mehr, Feuerwehr zu machen. Ja, und das haben wir dann eine ganze Zeit lang besprochen. Und ich merkte auch in mir selbst, dass mir das schon was ausgemacht hat, besser gesagt, dass mich das ziemlich angemacht hat. Ich hatte eine Menge Wut in mir, ich hatte eine Menge Trotz in mir, eine Menge Demotivation. Mein inneres Kind hat gebrüllt vor Schmerz. Also ich habe richtig gemerkt, da hat er mich nicht nur als Feuerwehrmann erwischt, sondern halt eben auch als Vater. Das Ganze hat mich ziemlich angemacht und wochenlang beschäftigt. Und wie es damals üblich war, es wurde nicht besprochen. Es wurde nicht mehr drüber geredet, sondern der Anschiss reichte ja, um klarzumachen, was falsch gelaufen ist. Was ich immer wieder vermisst habe in diesen Situationen, die mir sehr oft begegnet sind, na, ich will es auch nicht übertreiben, viele Einsätze sind super gelaufen. Die allermeisten sind super gelaufen. Und wir haben so oft nach dem Einsatz miteinander auf der Feuerwache gesprochen, an der Umkleide oder in der Funkzentrale oder wenn wir auch mal ein Bier zusammen getrunken haben nach Feierabend. Wir haben so oft darüber gesprochen, wie toll der Einsatz abgelaufen ist und was wir den Menschen geben konnten, wie wir helfen konnten und dass wir da auch sehr stolz und kameradschaftlich verbunden uns gefühlt haben. Ja, es gab aber natürlich auch eben diese von mir erwähnten berühmten Fehler. Und er hatte ja überhaupt nicht Unrecht, dass das Fahrzeug innerhalb des Trümmerschattens stand. Das war schon so. Und wie gesagt, Brandwände damals, von wegen Brandmeldeanlagen oder gab es damals alles noch nicht. Und das hat richtig fett geflackert. Also es bestand durchaus die Möglichkeit, dass es da zu Teileinstürzen kommen konnte. Und das ist auch zum Teil passiert. Und natürlich haben wir das falsch gemacht. Ich hätte als Drehleiter-Maschinist meinen Einheitsführer darauf hinweisen müssen oder er mich. Ja, fahr die Karre da weg oder ich hätte sagen müssen, schau mal, wir stehen da nicht korrekt, sollen wir nicht ein Stück zurück? Weil mit Wenderohr ist eh wurscht, wir kommen schon dran da, wo wir hinwollen. Aber ich habe es halt nicht gemacht und mein Truppführer auch nicht. Trotzdem habe ich gespürt, wie ungerecht ich mich behandelt fühlte. Also, da mir diese Dinge heute immer noch berichtet werden, wenn ich so in der Republik ein bisschen rumkomme, tja, darum würde ich gern mit euch besprechen, wie man es denn einen Tick weit besser machen kann. Bin gerade kurz vor der Abfahrt auf dem Weg nach Salzburg, nach Österreich, mit dem ICE. Dort gibt es eine Tagung des Betriebsfeuerwehrverbandes, verbunden mit einer kleinen Messe. Und wir dürfen da von Brandpunkt dabei sein. Das rührt noch aus unseren 3 Terminen in den jeweiligen Landesverbänden in Österreich her, wo ich die ganze Führungsspitze Österreichs kennen und schätzen gelernt habe. Und wenn ich jetzt gleich losfahre auf den Weg nach Österreich, denke ich ganz oft, wenn ich im Zug sitze, über all diese Einsätze nach. Das ist wie so ein Film von meinem geistigen Auge. Da reichen 1, 2 Begriffe, wie jetzt den Podcast, den ich gerade mache, über diese Fehler. Und schon ist alles wieder präsent, schon ist alles wieder da. Und wie gesagt, viel Gutes. Aber diese Einsätze damals, die haben wir überhaupt nicht gut getan. Also wir machen es besser. Ja. Wir machen eine solide Nachbereitung. An der Einsatzstelle geben wir Befehle und auch das in einem vernünftigen Ton, so nach dem Motto, jetzt hier Drehleiter an eine andere Stelle oder bei dem Einsatz mit dem Rüstwagen, hier sofort ein Mann vorne an die Absperrgrenze, spann nur eine Flatterleine, stell ein paar Tonnen hin oder mach irgendwas, sperr da vorne ab, wir haben genug Material am Fahrzeug. Sperr ab, auch wenn du jetzt gerade alleine bist, wir müssen die Unfallstelle sichern, seh zu, wie du es hinbekommst. Wenn nicht, nimmst du einen Passanten, der dir helfen will, was weiß ich, ja. Hätte man machen können. Und wie gesagt, mit der Drehleiter hätte er zu mir sagen können, zu uns sagen können, ah, Kameraden, schwer im Einsatz, super, klasse, dass ihr auch da seid, freut mich, vor allen Dingen, weil ihr meine Heimatfeuerwehr seid hier. Die Drehleiter etwas anders steht im Trümmerschatten, nicht gut, wie sie gerade steht. Soweit klar, ne? Schaut mal, wir haben ja hier und zack, zack, kurze Erklärung. Und wir wären natürlich daran gegangen, das haben wir ja auch so gemacht, sofort die Drehleiter umzuplatzieren. Also, und dann auf Wache eine solide Nachbereitung. Wie geht denn das? Wenn Führungsaufgaben falsch gelaufen sind, wenn die horizontale, vertikale Kommunikation im Einsatz schlecht geklappt hat, wenn Befehlswiedergaben nicht gut funktioniert haben und so weiter, besprechen wir das kurz im Führungskreis. Und sagen, oder vor der nächsten Übung, meistens haben wir uns im Führungskreis vor einer Übung getroffen, sagen, hier, pass auf, an der Stelle war die Führung nicht ganz cool, weil so und so. Und wir hätten übrigens die Teile so und so kommunizieren müssen und können. Wie seht ihr es? Wollen wir es kurz diskutieren? Oder nein, wir diskutieren es kurz. Okay, so machen wir es in Zukunft. Alles klar, Fehler aus der Welt geschafft, ihr auf kameradschaftliche Weise, super. Welchen dieser Teile geben wir an die Kameradinnen und Kameraden nach der Übung weiter hier? Ich habe mir das so und so vorgestellt, alle Führungskräfte einverstanden, jawohl, so machen wir es. Wenn die Führungskräfte übrigens, um das gleich vorwegzunehmen, nicht alle einverstanden sind, dann entscheidet natürlich die oberste Heeresleitung. Dann sagen wir, okay, wir werden uns nicht ganz einig, ich habe da folgende Meinung zu, deswegen werden wir das jetzt so machen, einer muss die Entscheidung treffen, das ist der Chef. Dann die Fehler, die alle betreffen, direkt nach dem Einsatz, wie das jetzt mit der Drehleiter, das wurde ja von allen aus unserem Löschzug, aus unserem Abschnitt bemerkt. Ja, großer Kreis. So, Kameraden, was ist gut gelaufen im Einsatz? Haben wir unser Ziel erreicht? Wie war's? Gibt's irgendwie Berichte über Schäden oder sowas? Und Gibt es Fehlermeldungen? Ist irgendwas nicht so gelaufen, wie wir es uns vorstellen? Ja, und dann hätte es von uns einmal bei dem Einsatzbeispiel mit dem Rüstwagen von dem RW, von dem HLF Gruppenführer kommen müssen. Ja, wir haben da wahrscheinlich falsch reagiert, weil, lasst uns das doch mal kurz diskutieren, wie es ihr seht, ja, wir haben da nicht richtig priorisiert und fast Unfall und so weiter. Und bei der Möbelhausgeschichte hätte mein Einheitsführer sagen können, ja, wir sind darauf hingewiesen worden, dass die Trailer nicht ganz korrekt stand. Wir haben das dann sofort umgesetzt. Wieder eine Erfahrung aus dem Einsatz, weil dürfen wir nicht, super. Einleiten würde ich als Chef oder habe ich später als Chef immer mit den Worten, ihr glaubt gar nicht, wie viel Fehler ich schon gemacht habe. Fehler sind menschlich und das passiert und das ist okay. Wir lernen daraus. Niemand, aber auch niemand macht euch einen Vorwurf, wenn Fehler passieren. Es gibt zwei Stränge, die dürfen nicht passieren. Das ist eine grobe Fahrlässigkeit. Wenn wir wirklich Dinge tun, die völlig unverantwortlich wären, ja, mit Wasser auf den Leichtmetallbrand, was weiß ich. Ihr könnt euch das vorstellen. Wenn aus der Einsatzhektik heraus so ein Fehler passiert, wie da am Möbelhaus oder wie mit dem HLF bei dem VU, ja, das passiert eben. Das hat nichts mit grober Fahrlässigkeit zu tun, da streiten sich manchmal ein bisschen die Juristen, aber aus meiner Sicht als Führungskraft war das nie im Leben eine grobe Fahrlässigkeit, dass das fahrlässig war, kann man vielleicht so sagen, aber was es schon gar nicht war, und da wird es strafrelevant, ist vorsätzlich, also dass es mit dem Vorsatz passiert ist. Was lernen wir daraus, Kameradinnen und Kameraden? Wir besprechen unsere Fehler. Wenn ich in Feuerwehren komme, geht es oft nicht um Einsatzgeschichten, sondern es geht um kommunikative Probleme, um Resilienzthemen, um motivatorische Probleme untereinander. Und das Erste, was ich dort vermittle, ist in der gegenseitigen Vorstellungsrunde, dass ich auch nach Fehlern in der Kommunikation fragen werde und dass ich erwarte, wenn wir gemeinsam einen Workshop machen, dass diese Fehler auf den Tisch geklatscht werden. Und dass ich nicht erst 3-4 Stunden nachbohren muss, bis wir zum eigentlichen Kern der Nummer kommen, weil dann wird's teurer, weil dann brauchen wir einen zweiten Workshop, so ungefähr. Und so geht gute Fehlerbeleuchtung. Wir reden drüber. Es gibt einen Moderator oder einen Mediator, beides ist immer möglich, der die dafür sorgt, dass das Ganze nach dem Grundgesetz so passiert, dass wir uns nicht gegenseitig an die Ehre gehen und an die Würde, weil die ist unantastbar. Kennt ihr ja nach dem Grundgesetz. Also Einsatznachbereitung, Fehlerbesprechung ist ganz einfach, ist ganz leicht, vor allen Dingen in so kommunikativen Zeiten. Und bitte nicht über WhatsApp Nachrichten schicken, schiefgelaufen, du. Das lässt immer Interpretationsspielraum. Wenn man sich persönlich begegnet, miteinander spricht, dann ist es viel eher vor Fehlurteilen gefeit, als wenn wir das auf dem schriftlichen Weg per Mail oder per WhatsApp oder sonst auch wie über irgendwelche Foren machen. Gut, das Gleiche gilt doch auch für die normale, in Anführungsstrichen, Einsatznachbereitung, wenn wir viel Mist, viel Müll an der Einsatzstelle hatten. Auch das wird inzwischen von viel zu wenig Menschen genutzt. Es gibt Statistiken, die sagen, dass es zwischen 15% und 20% sind, die Einsatznachbereitung nutzen. Der Rest hat keine Zeit, keine Lust oder was weiß ich was. Ja, anordnen ist auch schwierig in dem Punkt. Deswegen gehen wir ja primär präventiv an die Sache ran. Aber bitte, bleibt fair. Geht in diesen Geschichten mit einem guten Schuss Vorbildfunktion, auch was Kommunikation betrifft, an die Sache. Fehler sind menschlich und dürfen passieren, oder? Schreibt mir, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich grüße die Österreicher von euch allen. Ist das okay? Ja, wahrscheinlich werden auch ein paar Kameradinnen und Kameraden aus Österreich zuhören. Das ist inzwischen so. Die grüße ich schon mal. Vielleicht sehen wir uns in Salzburg auf der Messe bei der Betriebsfeuerwehr. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Und zwar in der Fehlerbearbeitung, in der Nachsorge und vor allen Dingen an Körper, Geist und Seele. Hier ist Hermann von Brand.nr. Servus, hallo und gute Nacht.